Es ist schön, euch zu sehen. Schön, dass wir heute online, offline sind, oder? Dass wir mal unter uns sind. So ist ganz ungewohnt irgendwie, keine Kamera vor sich stehen zu haben. Wie schön. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein schönes Weihnachtsfest. Ihr habt gefeiert. Wir sind ja mittendrin, besser mittendrin als nur dabei. Genau. Und ich weiß nicht, wie ihr euch euer Weihnachtsfest geplant habt, ob irgendwie Sachen dabei waren, die vielleicht ganz unerwartet kamen auf einmal, so ganz plötzlich, und ihr noch immer so ein bisschen daran nagt, oder ob die Sachen alle so nach Plan verlaufen sind. Mein Thema heute ist Segen pur, ein perfekter Plan. Ich weiß nicht, wer den Spruch von euch schon gehört hat, alles verlief nach Plan, allerdings stellte sich schnell heraus, dass der Plan Mist war. Das ist so eine Geschichte mit so einem Plan, oder? Der Start war ja auch für Maria und Josef ganz gut. Also so, Maria kriegt auf einmal eine Engelserscheinung. Wer hat das schon mal von euch gehabt, dass der Engel auf einmal da steht und sagt, Maria, ich habe was Besonderes mit dir vor. Ja, du bist die Gesalbte Gottes. Und sie denkt so, wow. Also ist ja schon toll, ne, wenn so ein Engel zu einem redet und einem auch noch sagt, du bist wichtig in Gottes Plan. Und ja, ich weiß nicht, wie sie sich da gefühlt hat, aber wahrscheinlich eher gut. Und dann kommt die Sache, du wirst ein Kind haben, da rätselt sie so ein bisschen, wie soll das jetzt passieren? Also sie ist ja nicht dagegen, aber sie weiß halt nicht, wie es passieren kann, wenn sie keinen Mann gehabt hat und so, dann ist das halt schon ein bisschen schwierig. Aber der Engel sagt, nichts ist unmöglich. Denk an deine Verwandte, steht so in der Bibel, vielleicht Tante. Vielleicht Cousine, keine Ahnung, die Elisabeth, die ist auch schon so alt und die hat trotzdem noch ein Kind jetzt, oder die hat empfangen und ist im 6. Monat schwanger, sagt der Engel ihr. Also offensichtlich sagt er, bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann sagt Maria, okay, der Plan, den mache ich mit, ohne zu wissen, worauf sie sich einlässt. Ich kann mir vorstellen, dass sie gedacht hat, cooler Plan. Gott will mich. Ganz großes Ding. Nicht mehr Nazareth, sondern Jerusalem. Es ist doch der König, der kommen soll. Ja, ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Aber sehr schnell entpuppt sich der perfekte Plan ganz anders. Und deshalb habe ich auf der nächsten Folie, ihr könnt immer so in der Folie ein bisschen mitlesen, vielleicht ist nicht alles hundertprozentig das Gleiche. Der perfekte Plan aus der Sicht von Maria und Josef. Da ist die Empfängnis. Irgendwie war es dann doch komisch wahrscheinlich. Ja, wenn du schwanger bist in der damaligen Zeit. Und dann so, was reden die Leute eigentlich? Und eine Frage, die mir dieses Jahr zum allerersten Mal in den Kopf kam, war, was haben eigentlich Marias Eltern gedacht dazu? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Was haben eigentlich Marias Eltern gedacht, wenn die noch sehr jung war? Was würdet ihr denn denken, wenn eure Tochter auf einmal schwanger ist und sie keinen Mann hatte, halt irgendwie, haha, ja? Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, wenn es sie dann gab. Sie werden nämlich überhaupt gar nicht erwähnt in der Bibel. Das geht so alles so daran vorbei. Ja, aber wenn es sie gab, dann waren sie sicher nicht beeindruckt davon. Wahrscheinlich haben sie es in den ersten Monaten auch nicht mitgekriegt. Und sie schafft es ja auch, dass die Maria dann nochmal überlegt, Moment, der Plan ist zwar da, aber schnell noch zu Elisabeth gehen, 3 Monate bei Elisabeth, so ihrer Verwandten zu sein. Und die kriegt das sofort mit durch den Heiligen Geist, der so in ihr Kind zum Hüpfen bringt, ja, kriegt die halt mit, Maria ist schwanger. Da kommt sogar noch was, was viel größer ist als das, was bei mir passiert ist. Ja, und sie ermutigt Maria und 3 Monate, dann hat sie sich hoffentlich ein bisschen an den Plan gewöhnt und dann geht sie zurück. Ja, und dann denkt ihr Verlobter, nee, geht ja gar nicht, sie ist schwanger. Und ich war es nicht und sie war 3 Monate weg. Ja, also, was denken die Leute darum? Was haben die Eltern gedacht? Warum werden sie gar nicht erwähnt? Also, es war alles nicht so krass. Weil wenn sie verlobt waren, dann wäre das normalerweise in der Kultur ja so gewesen, dass sie nicht sagen, ach komm, lass mal heiraten, sondern dann haben sich die Familien vorher getroffen und haben die Verlobung ausgemacht, ausgehandelt, wie das damals so der Fall war, wie es heute in Indien zum Beispiel immer noch der Fall ist. Ja, dann reden die miteinander und dann werden sie verlobt und da hängt ein ganzer Rattenschwanz noch dran. Aber warum ist von denen überhaupt nicht die Rede hier? Fanden sie vielleicht auch merkwürdig, vielleicht waren sie ein bisschen sauer auf Maria. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, Mensch, nee, Maria, so nicht. Spekulation. Aber dass das nicht der perfekte Plan für sie war, so aus menschlicher Sicht, ist schnell einleuchtend, glaube ich. Und dann die nächste Sache, die Hochschwangere geht auf die Reise. Das ist auch suboptimal, oder? Wann darf man nicht mehr fliegen? 6 Wochen davor oder so? Aber die sind ja nicht geflogen, die sind ja gelaufen, also es war auch noch anstrengend. Also eigentlich auch nicht so ganz ideal. Vielleicht könnte das Kind sogar auf den Weg kommen, wenn du dich zu viel bewegst. Also nicht so ganz ideal. Haben sie auch nicht selber geplant, sondern wurde ihnen auferlegt. Toll. Geht uns ja auch manchmal so, ne? Dass wir irgendwas machen müssen, wie zum Beispiel hier, wenn ihr irgendwas besitzt oder so, dann müsst ihr jetzt eure ganzen Besitztümer angeben, also eure Hausgröße und weiß ich was für die Steuern. Ne? Nervig, oder? Nach Bethlehem gehen, was habe ich mit Bethlehem zu tun? Es wurde ihnen aufoktroyiert sozusagen. Also nicht ganz optimal. Und dann auch noch diese schlechte Planung in Anführungsstrichen, das ist der dritte Punkt. Keine Herberge, nur ein Stall. Moment, die sollten doch eigentlich zurückgehen dahin, wo sie herkamen, also Bethlehem. Warum hatten die da keine Familie, wenn sie daher kamen? Oder wollte die Familie sie gar nicht aufnehmen? Hatten die vielleicht auch irgendwie so Zwist miteinander? Oder gab es wirklich keine Familie von beiden nicht? Also es war jedenfalls kein Platz für sie da. In Indien ist das so, ich sag so, Indien ist ein bisschen näher dran, so kulturell würde ich sagen. Da ist das so, wenn Verwandte kommen, ist das Highlight. Da bleiben die Leute über Nacht der Arbeit zu Hause, also von der Arbeit zu Hause. Die kommen einfach nicht. Dann rufst du an und sagst, hey, bist du krank oder was ist los? Nee, mein Onkel ist gekommen. Ja, toll, und? Ja, deshalb wird nicht gearbeitet. Da werden einfach 2 Tage freigemacht oder 3 Tage freigemacht oder so. Und das muss man auch nicht unbedingt ankündigen. Und wenn sie sagen, mein Onkel ist gekommen, dann versteht jeder, was los ist. Also da wird auch keiner sagen, hey, jetzt komm zur Arbeit. Das ist wichtig. Ja, in diesem Kontext so ein bisschen, warum hat keiner die schwangere Maria aufgenommen, wenn er denn zur Familie gehörte? War doch eigentlich wirklich dran. Oder haben sie sich nicht getraut, die Familie anzusprechen? Komisch, oder? Aber alles andere als perfekt, der Plan, oder? Und dann, stellt euch vor, die Geburt, der vierte Punkt. Es gibt Überraschungsgäste. Am Tag der Geburt. Also ich habe mal eine kleine Anekdote, also aus der Gemeinde früher, da ist eine Frau, die hat ein Kind geboren und die hat in der Nacht das Kind geboren und am Morgen im Gottesdienst stand sie im Chor und hat mitgesungen. Ich fand das so krass, ja, ich fand das wirklich lustig. In der Kreuzkirche, vor 30 Jahren oder so, oder noch mehr, dachte ich, wollte die nicht ein Kind kriegen? Aber es war schon passiert, ne? Also sie hatte das Kind gekriegt in der Nacht und stand dann am Morgen im Chor. Ich glaube, das ist die absolute Ausnahme. Wenn ich mich an die Geburt meiner Kinder erinnere, dann war das eher anders, so dass meine Frau noch ein bisschen Ruhe brauchte. Aber stellt euch mal vor, an dem Tag der Geburt, das war ja auch anstrengend, die lange Fahrt und so weiter, also die lange Anreise, und dann haben sie endlich ein Quartier gefunden und dann wird Jesus geboren. Und prompt zapp, stehen die Hirten auf der Schwelle und sagen, wir haben gehört, hier ist ein Kind geboren worden. Gäste, Überraschungsgäste auch noch in der Situation, wo du sowieso schon erledigt bist und müde bist und vielleicht auch so in der Kultur auch deinen Gästen mal was anbieten würdest oder so. Aber was sollten sie ihnen schon anbieten? Ne? Also, irgendwie, was hatte ich gesagt, es ist eigentlich schon ein bisschen komisch, ne? Also nicht so geplant, nicht so der ganz perfekte Plan. Also als der Engel das damals angekündigt hatte, den großen Plan, da sah es vielleicht alles noch ganz glorreich aus und so, aber jetzt im Moment war es doch schon ganz, ganz komisch. Und jetzt haben wir noch einen fünften Punkt gehabt. Die Flucht nach Ägypten, genau. Die Flucht nach Ägypten, auch das war nicht eingepreist eigentlich, ne? Jetzt auch noch dahin, wo die Feinde eigentlich herkamen oder mindestens mal Leute, die mir nicht so gut gewogen sind. Und dann kenne ich die Sprache vielleicht nicht, das muss auch noch wieder alles neu. Ja, manche Leute, die jetzt hierher geflohen sind, die können sich damit identifizieren, die wissen, was das bedeutet. Schon ziemlich derb, eine Flucht, sehr bald. Einfach nur, weil ich Gottes Plan tue. Nur, weil ich in Gottes Plan bin. Deshalb muss ich mir jetzt auch noch eine Flucht antun. Nach Ägypten. Aber das Schöne daran ist, Gottes Plan ist nicht so abgehoben, sondern ganz real. Und die Menschen müssen ihn durchleben. Wir müssen ihn durchleben. Den Plan, den er mit unserem Leben hat, der ist nicht immer nur so auf Wolke 7 oder so, sondern es gibt ganz normale Schwierigkeiten auch. Aber das Schöne daran ist, so wie es im Alten Testament steht, Emmanuel, Gott mit uns. Und das erleben sie. Gott ist mit ihnen. Sie erleben, wie ja, sie Reiseverpflegung haben, ja, nach Ägypten, wo sie vielleicht nicht gleich arbeiten konnten, die Sprache nicht kennen. Ja, da können sie Gold, Weihrauch und Myrrhe mitnehmen. Das waren alles ja, kostbare Sachen damals. Die konntest du umsetzen, versetzen irgendwie und davon konntest du eine Weile leben, glaube ich. Wenn nicht sogar die ganze Zeit. Außerdem entkommen sie gerade zur rechten Zeit diesem Kindermord. Auch das ist doch ein Segen. Auf einmal kommt ein Engel und sagt ihnen, jetzt geht. In all den Sachen, die nicht so toll waren. Aber trotzdem, Gott passt auf. Gott mit uns. Und dann werden sie nach Ägypten geführt, danach wieder nach Nazareth, auch zur richtigen Zeit nach Bethlehem. Alles war irgendwie arrangiert von Gott. Das, was wichtig war, hat gestimmt. Also wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist nicht immer alles tutti, mancher Weg wird schwierig und lang und wie heißt es noch gleich in dem Lieder, mancher Weg wird steinig und schwer, nicht mit allen wirst du dir einig sein. Ja, also manchmal sind die Wege, die Gott uns zumutet, einfach nicht so easy. Aber wir können darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist und das ist entscheidend. Und das macht diesen perfekten Plan zu einem richtig guten für unser Leben. Jetzt möchte ich aber gerne doch noch auf den perfekten Plan eingehen, und zwar ist das der Plan aus Gottes Perspektive. Gott hat eine viel, viel größere Perspektive. Und ich weiß nicht, wie er das hinkriegt, aber er kriegt's hin. Wenn ich mit 3 Bällen jonglieren kann, kann er mit 1000 jonglieren. Das ist ungefähr so. Das ist wirklich krass, was Gott zusammenfügen kann. Ja, da ist Maria und Josef und das sind die ganzen anderen Leute noch, die ganzen anderen Länder und alles passt irgendwie so zusammen, dass Gottes Plan am Ende doch passiert. Deshalb ist es ein perfekter Plan. Und das Interessante ist, dass Gott diesen Plan nicht für sich behält und sagt, ja okay, ich habe das alles inszeniert, ihr werdet ja schon staunen, wenn es denn passiert, sondern er sagt das sogar den Leuten noch, er sagt es uns, er lässt es aufschreiben. Ja, in der Bibel, den ganzen Plan, er schreibt so viele Prophetien rein, über 300 Prophetien, die einfach nur um den Messias gehen und um seinen Plan gehen. Es sind sogar noch mehr, glaube ich, als 300, die über seinen Plan reden, aber allein der Messias hat schon über 300. Das ist richtig, richtig krass, dass Gott das tut. Dass er sagt, so wird es sein und so wird es sein und so wird es sein und nochmal so und so und so durch die verschiedenen Zeitalter. Also von Anfang der Welt bis heute. Und ich möchte mit euch da durchgehen und wir werden, ich habe ganz viele Stellen dafür, ich habe viel gelesen in der Vorbereitung und ihr könnt das alles irgendwie, wenn ihr wollt, im Handout nachlesen, einfach mal so reinzoomen und euch noch mehr Gedanken darüber machen, wenn ihr möchtet. Deshalb gehen wir da relativ schnell durch. Das sind erstens, der Retter wird versprochen, der Messias wird versprochen. Und das geht gleich los mit der Eva, in 1. Mose 3, ja, der Nachkomme der Frau, das haben wir auch von dem Tobias schon gehört. Ich dachte, Mensch, wenn der Tobias jetzt so weitermacht, dann predigt er die Predigt schon eine Woche zu früh. Und dann steht in Jesaja 9, steht, dass der Sohn Gottes kommen wird. Also dass er der Messias, der Sohn Gottes sein wird. Alle Völker werden durch ihn gesegnet werden, heißt es bei Abraham später. Das Zepter wird nicht von Juda weichen. Ja, es wird also immer jemand auf dem Thron sitzen, der aus dem Stamme Juda kommt. Bis zu Jesus. Sein Thron wird ewig bleiben. Ja, es ist zwar ein irdischer Thron, über den zuerst geredet wird, aber das hat eine ganz andere Dimension. Das geht einfach weiter. Jesus bleibt auf dem Thron. Der Messias. Weiter geht's. Der Messias gibt sein Leben für unser Leben, für unsere Sünde. Er bezahlt den Preis für das, was wir falsch gemacht haben, für das, was Gott uns anrechnen müsste. Wie es im Psalm 2, wie wir es vorhin gehört haben, was bezahlt der Messias? Das steht in Jesaja 53. Und in Jesaja 44, ich tilge deine Übertretung wie ein Nebel, deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Ja, das steht schon im Alten Testament, dass Gott möchte, dass wir umkehren, dass wir auf den Messias vertrauen. Und dann steht, er bringt einen neuen Bund. Der Messias bringt einen neuen Bund, der eine andere Qualität hat als der alte Bund, der sich nicht mehr auf das beruft, was wir denn leisten können oder auch nicht, sondern der sich auf die Gnade stützt, auf das, was Jesus geleistet hat und was er bereit ist, mit uns zu teilen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt. Kannst du den mal ranwerfen? Ich habe den hier verloren in meinen Notizen. Ja. Messias steht von den Toten auf. Er steht von den Toten auf, das steht im Alten Testament. Psalm 16, könnt ihr gerne nachlesen. Und dann heißt es, der Messias, den nächsten kannst du, kannst jetzt die anderen weiter drücken, dann sind wir nicht, bleiben wir nicht zu sehr dabei. Genau, und den letzten auch noch. Ja. Er wird sich zur Rechten Gottes setzen oder gesetzt werden. Das ist der Platz, der ihm zusteht. Und all das steht im Alten Testament und wird im Neuen Testament von Jesus auch so ganz eindeutig wiedergegeben. Jesus lehrt seine Jünger ja darin, dass er sagt, hey, da sind die Prophetien im Alten Testament, das ist der Plan Gottes. Und sie haben das nicht von Anfang an verstanden. Einige Teile haben sie verstanden. Und auch die Juden, die Gelehrten, haben den Plan Gottes nicht als Ganzes verstanden, obwohl er da schwarz auf weiß steht und wir ihn heute nachvollziehen können. Und da gibt es eine zweite Spur davon, von dem perfekten Plan, und das ist die konkreten Zeichen, die er tun wird. Und da werden wir auch kurz durchgehen, schnell durchgehen. Von einer Jungfrau wird er geboren werden, Jesaja 7, Micha 5, in Bethlehem geboren. Er wird in Bethlehem geboren werden. Wie groß sind die Chancen eigentlich, dass jemand vorhersagt, ja, über 600 Jahre vorher vorhersagt, wo der Messias geboren wird, wenn nicht Gott redet. Aber Gott legt sich fest und er sagt, hey, aus Bethlehem wird er kommen. Ihm wird ein Bote vorausgehen, heißt es. Johannes der Täufer, wir wissen, dass Johannes selber auch die Einsicht hatte und gesagt hat, ich gehe vor dem Messias her. Ich warte auf den Messias und wenn ich ihn entdeckt habe, wenn der Geist auf den Messias kommt, hat er die Vorbereitung schon abgeschlossen. Was für ein genialer Plan Gottes, dass er jemanden schickt, der zur Buße aufruft, damit, wenn der Messias kommt, die Herzen einfach auch schon offen sind für Menschen, von Menschen. Der Messias wird Blinde und Taube und Lahme heilen. Er wird den Armen die frohe Botschaft verkünden und er wird ihre Krankheiten heilen. Das sind drei Verheißungen und Jesus spricht diese Sachen aus, als er in der Synagoge ist, als er in der Synagoge aufgefordert wird zu predigen, da schlägt er Jesaja auf und er liest darauf vor. Stellt euch das vor, das ist doch krass, oder? Jesus liest das vor und sagt, hey, heute hier ist das erfüllt worden. Das ist doch mein Ding, oder? Live dabei. Die Dinge, die die Bibel erzählen, sind nicht nur für die Vergangenheit da, sondern es sind Dinge, die live heute in unserem Leben geschehen können. So wie das, was über Jesus prophezeit wurde. Wenn Jesus in unserer Mitte ist, dann können die Dinge geschehen, die er uns zuspricht. Weiter geht's mit Sacharja 9, wieder im Alten Testament. Er wird auf einem Esel in Jerusalem einziehen. Psalm 41, er wird von einem Freund verraten werden. Jesaja 53, er wird sich nicht selber verteidigen, wenn er angeklagt wird. Psalm 22, nein, Jesaja 50 erst. Der Messias wird geschlagen, verspottet und angespuckt werden. Und dann im Psalm 22, da steht, seine Hände und Füße werden durchbohrt, sein Gewand wird verlost. Jesaja 53, er betet für seine Mörder. Auch das ist vorausgesagt, wie Jesus am Kreuz sich verhalten wird, das steht dort schon im Alten Testament. Und dann, er wird in einem Grab von einem Reichen beerdigt werden. Wie viel Prophetie ist so konkret und so greifbar im Alten Testament schon da, dass wenn wir das heute mal alles so komprimiert zusammensehen, zu sagen können, wer schafft es, über so viele Jahre einen Plan durchzuhalten, trotz all dem Gewusel, trotz all dem Machtgeilheit und dem Besitzreichtum nachjagens der Menschen, wer schafft es trotzdem, seinen Plan durchzuziehen? Gott. Und sein Plan ist ein Rettungsplan. Er ist der Plan, dass er möchte, dass wir zu ihm wiederkommen. Dass wir das, was wir damals verloren haben, wieder zurückkriegen. Und das sagt er uns schon zu in der ganzen Bibel. Er sagt, jeder, der sich zu ihm wendet, der wird Gnade finden, der wird Vergebung finden und er wird ein neues Leben finden. Eine neue Qualität. Und der Plan ist noch nicht vorbei. Der Plan geht weiter. Jesus wird wiederkommen. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du ewig mit ihm leben. Was für eine Zukunft. Wenn sich der Anfang des Plans wirklich so bewährt hat und so auch zugetroffen hat, wie sehr wird auch das jetzt sein, was wir noch vor uns haben? Auch das wird alles geschehen. Darauf können wir vertrauen. Das ist Gottes Wort. Ihr Lieben, ich habe noch einen dritten Punkt. Ich strapaziere euch heute Morgen ein bisschen, aber das ist okay, glaube ich. Die Botschaft von Jesus, dem Retter, geht alle Menschen etwas an. Ja, sie ging damals die Hirten was an und sie haben es verstanden. Die Hirten haben ja auch die Engel gesehen. Auf einmal singen die Engel, überhaupt sich den Hirten zu offenbaren. Wieder so ein genialer Zug von Gott irgendwie. Ne? Die alle vergessen, die vor der Stadt sein müssen und so weiter. Ihr habt Predigten ohne Ende darüber gehört, glaube ich, über die Hirten. Aber sie haben es verstanden. Weil als sie Jesus gesehen haben, gehen sie hin und sagen es den Leuten weiter. Sie sagen, ey, es ist ein Retter geboren. Es ist einer geboren, der mir geholfen hat, der mir hilft. Und er ist auch für dich da. Es ist allen uns heute ein Retter geboren. Krass, oder? Die Hirten, die haben auch keine Angst davor, wie die Leute sie beurteilen oder so. Ist ihnen völlig egal, weil sie sind ja eh Hirten. Ja, wir haben nichts mehr zu verlieren, oder? Sie sagen es den anderen weiter und die anderen wundern sich und sagen, hey, die Hirten? Seit wann sagen die sowas? Die sollen auf ihre Schafe aufpassen. Ja, aber die Hirten sind angesteckt davon. Hirten werden zu Predigern. Ist doch cool, oder? Ja, die haben nicht studiert, aber